HR2 Kultur zum Nachhören. Camino.
In Zeiten, da laut Umfragen der Antisemitismus wächst, hat es auch das Alte Testament nicht leicht. Es ist bis heute die Bibel der Juden, zugleich der erste Teil der Heiligen Schrift der Christen. Allerdings sei in ihm zu viel von Krieg, Blut und Opfern die Rede, wird oft eingewendet. Auch sei das Gottesbild finster. Daher fordern manche christliche Theologen, das Alte Testament habe deutlich hinter das Neue Testament zurückzutreten. Für Camino in HR2 Kultur geht Georg Magirius den Vorwürfen nach und fragt im Gespräch mit dem Alttestamentler Thomas Hieke und dem Lyriker Uwe Kolbe, was ist die Grundausrichtung des Alten Testaments und wie prägt seine Bilderwelt und Sprache uns bis heute?
Ich habe in einer Erwachsenenbildung einmal die Frage gestellt, was denn jetzt Jesus so Neues gebracht habe. Und dann kam als Antwort, die Nächstenliebe. Dann habe ich gesagt, daneben, denn die Nächstenliebe steht bereits im Buch Levitikus Kapitel 19, Vers 18. Da steht das Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben, er ist wie du, oder wie wir es besser kennen, wie dich selbst. Das hat Jesus also aufgegriffen aus dem Alten Testament, aus der Tora.
Thomas Hieke ist Professor für katholische Theologie an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Sein Arbeitsgebiet? Das Alte Testament. Ein Buch, das überraschen kann.
Man könnte jetzt auch die Nächstenliebe aus dem Zusammenhang reißen, wie es Jesus da tut und das als Hauptgebot hinstellen. Aber wenn wir das 19. Kapitel des Buches Levitikus aufschlagen und dann lesen, dann wird uns ein paar Verse später das Gebot begegnen, den Fremden zu lieben, er ist wie du, in der gleichen Formulierung. Es gilt nicht nur den Nächsten zu lieben wie sich selbst, sondern auch den Fremden zu lieben wie dich selbst.
Begründet wird das damit, dass Israel selbst fremd gewesen war in Ägypten, ohne Rechte, bedrückt und ausgenutzt. Deshalb soll es Fremden in Israel genau so nicht ergehen. Unterdrückung beenden. Dieses Motiv taucht immer wieder im Alten Testament auf.
So beginnt ja der berühmte Dekalog, die 10 Gebote, die beginnen ja mit dem Satz, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich befreit habe aus dem Sklavenhaus. Das heißt, dieser Gott des Alten Testaments, der da so oftmals eine schlechte Presse hat, ja, dieser Gott des Alten Testaments ist ein Gott, der die Freiheit will, der will, dass Menschen in Freiheit leben und auch in Freiheit miteinander umgehen, sodass auch der andere in Freiheit leben kann.
Viele haben allerdings eine ganz andere Meinung vom Alten Testament. Es sei überhaupt nicht liberal. Thomas Hieke hört das oft, wenn er sagt, was er von Beruf ist.
Da kriegt man dann schon mal fragende Gesichter oder auch tatsächlich Vorwürfe, ja, das Alte Testament, das sei doch so blutrünstig oder der Gott des Alten Testaments sei ein Gott der Rache. Und da kommen relativ viele Stereotypen zur Sprache. Wenn man dann näher nachfragt, wo steht denn das, an welche Stelle denken Sie jetzt gerade, an welches Buch denken Sie gerade, dann kommt oft nichts.
Allerdings wehren auch namhafte Theologen das Alte Testament ab. So sieht der populäre Eugen Trevermann zwischen der Barmherzigkeit Jesu und dem Gott des Alten Testaments einen Gegensatz. Er beruft sich dabei auf Marcion, einen Theologen der frühen Kirche. Dieser rechnete im Namen des christlichen Liebesgottes mit dem Rachegott der hebräischen Bibel ab. Das Alte Testament dürfe nicht zur Bibel gehören. Marcion, der viele Anhänger hatte, wurde schließlich als Ketzer verurteilt. Und seitdem gehört das Alte genauso wie das Neue Testament verbindlich zum christlichen Kanon. Dennoch beriefen sich weiterhin Theologen auf Marcion. So schrieb Adolf von Harnack vor 100 Jahren, das Judentum sei überwunden, weil die Religion Jesu sich zu einer sittlich höheren Stufe entwickelt habe. Daher sei das Alte Testament aus der Bibel zu entfernen. Eine Empfehlung, die aktuell der Berliner evangelische Theologe Notker Slenska aufgreift. Allerdings aus Respekt gegenüber den Juden, wie er betont. Die Christen dürfen das Alte Testament den Juden doch nicht wegnehmen. Aber es habe eben auch nicht den Rang des Neuen Testaments, sagt er. Die Sprache und Kultur der hebräischen Bibel seien uns heute völlig fremd. Anders sieht das der Alttestamentler Thomas Hieke.
Natürlich ist es ein Text, der aus der Antike stammt, der 2500 Jahre und vielleicht noch ein bisschen älter ist. Da gibt es natürlich die entsprechenden Schwierigkeiten, die wir haben. Die haben wir natürlich mit dem Neuen Testament nebenbei gesagt auch, denn auch uns ist heute die griechische Kultur, in der das Neue Testament geschrieben wurde, nicht so wirklich bewusst und bekannt. Ja? Also diese kulturellen Differenzen für das Neue und das Alte Testament gelten die irgendwie in gleicher Weise. Und da kann es natürlich dann schon sein, dass die Menschen sagen, ja, diese alten Texte sagen uns heute nichts mehr. Sie sagen nicht, dass sie eins zu eins unsere heutigen Fragen beantworten. Aber in diesen Texten sind grundlegende Fragen drin, die damals aktuell waren und die bis heute aktuell sind.
Das Alte Testament ist kein Buch, das den Hunger nach schnell greifbaren Informationen stillt. Seine Kraft entfaltet sich stattdessen in Geschichten, Bildern und Symbolen. Gleich in den ersten Erzählungen ist das so, in denen sich immerwährende Menschheitsfragen spiegeln. Was ist der Sinn der Welt, der Existenz? Was ist das Böse und wo kommt es her? Und wie komme ich dazu, einem anderen Böses anzutun?
Dann sind wir mitten in der Geschichte von Kain und Abel, eines der stärksten Bilder, die wir da haben. Im Übrigen, der Sündenfall findet nicht in Genesis 3 statt, da wo die Geschichte mit dem Baum erzählt wird, sondern der Sündenfall ist eigentlich in Genesis 4, nämlich die Geschichte von Kain und Abel. Das heißt, die erste große Sünde, die ein Mensch begeht, ist nicht, dass er von einem Baum isst. Das ist schwer verständlich. Und so ist es auch nicht gemeint. Das ist ein langes, langes klassisches Missverständnis dieser Texte, das sich bis in die kirchliche Dogmatik hineingehalten hat. Nein, die erste große Sünde, die ein Mensch begeht, ist, dass er seinen Bruder umbringt. Können Sie sich eine größere Sünde vorstellen, als dass jemand seinen Bruder umbringt? Ich meine das jetzt qualitativ, nicht quantitativ. Ja? Ich spreche jetzt nicht von Völkermorden. Das kann man ja auch nicht aufrechnen, ja? Als ob es schlimmer wäre, einen Menschen umzubringen oder 1000 Menschen umzubringen. Wer will hier urteilen, was schlimmer ist? Zählt die Zahl? Fragezeichen. Ja, da wäre ich sehr vorsichtig. Und wenn man das mal qualitativ sieht, dann ist tatsächlich der Brudermord die größte anzunehmende Sünde, die ein Mensch begehen kann. Weil es aus Heimtücke geschieht, weil der Bruder damit am allerwenigsten rechnen kann, dass er erschlagen wird und so weiter. Also das heißt, wenn die Bibel einsteigt, dann steigt sie aber so richtig ein. Dann geht sie in die Vollen und spannt den Bogen, bis es eigentlich nicht mehr geht, bis es knallt.
Das Alte Testament kann erhellen, was den Menschen in seiner Tiefe ausmacht. Doch damit ist noch lange nicht das finstere Gottesbild erhellt, das viele kritisieren. Tatsächlich, sagt Hieke, ist dieses Gottesbild in der hebräischen Bibel sperrig. Nur in Fragmenten und Andeutungen wird von Gott geredet, dem Unbegreiflichen. Gerade das allerdings kann glaubwürdiger sein als das Bild eines immerzu netten Gottes, das beim erstbesten Schrecken, den man erleben muss, zerbricht. Stärker ist die Rede von der fast unheimlichen Größe Gottes, wie sie in der Vision des Propheten Jesaja zu erahnen ist.
Er sieht Gott auf einem Thron sitzen und der Saum seines Mantels füllt den Tempel. Wenn wir das verstehen wollen, machen wir es uns einfach mal klar. Vielleicht war jemand schon mal im Petersdom. Man stelle sich den Petersdom vor, die größte Kirche, die wir auf Erden momentan haben, und stelle sich einen thronenden Gott vor, dessen Mantelsaum den Petersdom erfüllt. Da bekommt man schon etwas von dieser Größe ungefähr mit. Das übersteigt schon mal alle Vorstellungsmöglichkeiten, die man so hat. Das ist einmal, dass man sich das bildlich vor Augen führt und dann natürlich noch diese verschiedenen Erfahrungen, die Menschen mit diesem Gott gemacht haben, einen Gott, der ihnen unglaublich nahe ist. Wenn es im Psalm 23 heißt, du bist bei mir, dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. Also wenn jemand Gott sich so nahe fühlt, dass er sagt, wenn ich da auch in tiefster Verzweiflung bin, ist Gott als Hirte bei mir. Und auf der anderen Seite der völlig verborgene Gott, die Erfahrung, dass Gott weg ist, dass er nicht da ist, dass er mit den Heeren des Volkes nicht auszieht, ihnen nicht hilft, dass dieser Gott selbst die eigenen Freunde einem entfremdet hat, sodass man völlig allein ist, ohne Gott, ohne Freunde. völlig einsam, verlassen, eigentlich mit einem Bein bereits im Grab steht. Ja, also etwa der Psalm 88, dieser dunkle Klagepsalm, wo man fast keinerlei Hoffnung mehr sieht.
An dich.
Kaiserdom in Frankfurt am Main. Der Lyriker Uwe Kolbe liest aus seinem aktuellen Buch Psalmen.
Du hast mich gemacht, du kannst mich zerstören. Du hast mich aufgemacht, du kannst mich wieder schließen. Es gibt nichts zu murren, nicht, dass du das meinst. Lass nur den Weg mich, der noch bleibt, an deiner Hand zu Ende gehen.
Es sind zum Teil wirklich Gebete. Sie gehen schon sehr, glaube ich, in die Richtung manchmal. Aber selbst gefundene, selbst geschriebene, eben nicht traditionelle.
Uwe Kolbe gehört zu den bedeutendsten deutschen Lyrikern der Gegenwart. Auch wenn seine Psalmen ganz eigene Gebete sind, scheint in ihnen eines der poetischsten Bücher der Bibel durch. Das Buch der Lieder, die Psalmen aus dem Alten Testament.
Wo fange ich an? Wohin mit den Augen den Blick aufzuheben? Zu deinem Morgen, zu nehmen den Weg, wo führt er mich hin, hinaus aus der Irre? Noch singe ich nicht ein Stammler der Liebe, ich bitte dich, lasse mich sehen den Weg und singen dein Lied.
Uwe Kolbe, 1957 in Ost-Berlin geboren und aufgewachsen, hat sich tief in die Psalmen der hebräischen Bibel eingelesen. Dabei wurde er niemals religiös geprägt. Deshalb sei keines seiner Gebete von der sicheren Seite gesprochen, sondern Worte eines Suchenden, eines Heiden, wie er seinem Buch vorausschickt, der Gott verpasste, weil keiner bei dem Kinde ging und sagte: Hörst du die Stimme? Gelesen aber hat er von dieser Stimme, bereits als Kind, das alles las, was ihm unter die Finger kam.
Und da hatte ich eben so einen Kumpel in der Schulklasse, ganz einfach. Wir haben mit 12 Jahren beschlossen, wir würden jetzt doch mal die Bibel lesen wollen. Ich glaube, ich habe zu der Zeit auch angefangen, mich für bildende Kunst zu interessieren. In Reproduktionen, in Büchern, auf alten Zigarettenbildern. Ich hatte so eine Sammlung von alten Zigarettenbildern. Und ich verstand ja die Hälfte dieser Bilder nicht. Also die eine Hälfte, die fing ich gerade an zu verstehen. Das war nämlich die pagane mythologische Welt, das vorchristliche griechisch-römische Altertum mit seinen fantastischen mythischen Geschichten und Göttergeschichten und Menschensagen. Und dann die andere Hälfte sozusagen war die biblische Sagenwelt, sagen wir mal. Ich sage jetzt mal so Sagenwelt oder Mythologie und insbesondere darunter die alttestamentarische, weil die Bildwelt des Neuen Testaments, angefangen mit Christus am Kreuz, mit der Passionsgeschichte und mit der Auferstehung und so weiter, also siehe Martis Grünewald, Isenheimer Altar, das war mir auch relativ früh bekannt. Aber was mich mehr gejuckt und mehr begeistert hat, war eigentlich, sagen wir mal, Bathseba. Ich wusste nicht, wer das war. Diese Frau bei Rubens hat mich aber interessiert.
Die durchgehende Lektüre der Bibel gibt der 12-Jährige bald wieder auf. Trotzdem hat er sie immer wieder aufgeschlagen, in ihr geforscht und gelesen.
Wahrscheinlich geht es jedem so. Ich vermute auch jedem, der konfessionell gebunden ist, dass man natürlich zurückkehrt zu Geschichten. Man kehrt zurück zu seinen eigenen Geschichten. Man kehrt immer wieder zurück zu seinen, ob man es nun einfach Lieblingsgeschichten nennt oder zu den Bildern, die einen nicht loslassen, zu den Sätzen, die einen nicht loslassen.
Dazu gehört für ihn die volkstümliche, von Kindheit an vertraute Geschichte des Propheten Jona. Genauso die Schöpfungsgeschichte, die ihm ganz selbstverständlich sei, weil er ja selbst das Leben formt und gestaltet mit Worten. Womöglich sind seine Gedichte untergründig schon immer an den Schöpfer adressiert gewesen, sagt Kolbe. Aber im jetzigen Gedichtband redet er ihn erstmals direkt an. Und zwar mit dem alttestamentlichen Herr, Luthers Übersetzung für das sogenannte Tetragramm, also jene hebräische Anrede, die die Unfassbarkeit Gottes signalisiert.
Und sie ist mir die selbstverständlichste überhaupt, weil ich sonst gar nicht die Größe der Instanz klar habe, sozusagen. Wen soll ich denn anreden, wenn ich nicht Herr sage? Ja, wer ist denn da auf der anderen Seite? Wer ist denn da größer als ich? Ich erkenne doch an, dass etwas größer als ich ist. Und wer in die Natur geht, ganz ursprüngliches Erleben von etwas, das größer ist als ich, das kennt doch nun wirklich jeder. Einmal rausgehen, unter einem großen Himmel stehen, ja, oder einen Regenbogen sehen, einen richtigen, ganzen, großen Regenbogen und wissen, da ist etwas größer als ich. Und das kann man Natur nennen, das kann man den Planeten nennen, das kann man irgendwie sonst wie nennen.
für mich ist, wie soll ich das sagen, sogar das Bewusstsein einer Hand, einfach, also einer Hand, die das hält, ja, ist für mich eine beinahe elementare Erfahrung.
Allerdings bekennt sich Uwe Kolbe deshalb noch lange nicht zu einer bestimmten Konfession, aber zu Gott und zur Bibel, weil sie für ihn viel mehr ist als, wie Intellektuelle das manchmal sagen, ein eindrückliches Stück Literatur, ästhetisch und kulturgeschichtlich durchaus interessant.
Es ist ganz merkwürdig. Also als ich die Bibel vielleicht das erste Mal aufgeschlagen habe, um drin wirklich zu lesen und das erste Mal mit dieser Sprache konfrontiert worden bin. Ich hatte sie ja vorher nicht. Also dadurch, dass ich nie an einer Liturgie in irgendeiner Form teilgenommen habe, kannte ich diese Sprache ja eigentlich nicht. Das ist auch verrückt. Also es war wirklich eine Erstbegegnung. Und das war von vornherein, das würde ich jetzt steif und fest behaupten, selbst damals war es schon mehr als eine Begegnung mit Literatur. Also es war keine literarische Erfahrung, sondern es war eine, allein durch die Sprache, durch Luthers Sprache natürlich, war es eine Begegnung mit einem sehr mächtigen Sprechen. Nicht über Nebensachen redenden, keine Tändelei, sondern es ging um etwas.
So zeigen die biblischen Psalmen, wie verzweifelt der Mensch sein kann. Ausgeliefert ein Nichts. Und doch bricht immer wieder eine Hoffnung auf, die aus der Tiefe herausgeschrien wird. Erfahrungen, in denen man sich 2500 Jahre später wiederfinden kann, sagt Uwe Kolbe. Als Lyriker hat er in der DDR früh Höhenflüge erlebt, wurde gefördert, gebremst, observiert. Er erhielt Publikationsverbot, hat 1988 das Land verlassen. Bis heute ist Kolbe nicht bereit, die damals eigentümliche Mischung aus Schweigen und Verschweigen, aus Dichterstolz, Ohnmacht, Bedrückung und Lüge zu übergehen. Anders als viele seiner Kollegen. Näher stehen ihm die Psalmen.
Da spricht ein Mensch, der ein Problem hat und dessen Grundhaltung eben oft changiert zwischen Hoffart und Demut. Und das ist im Grunde diese aufbegehrende Demut, ja, die ist ja eine Grundhaltung im Alten Testament überhaupt. Es ist ja auch Hiobs Haltung, ja, und was willst du von mir, ja, und es ist, und so, und das soll ich jetzt tun und dann muss man es tun, ja, so, und dann geht man hin und ist eben Prophet im eigenen Land oder was auch immer und ist derjenige, dem etwas auferlegt ist und man wehrt sich dagegen und tut es trotzdem.
Diese Grundhaltung des Alten Testaments ist so stark, dass sie auch auf entscheidende Weise das Neue Testament bestimmt.
Und dann gibt es natürlich doch die Brücke, wenn man dann begreift, auch den Sprung ins Neue Testament, um ihn doch zu machen, dass die Worte Jesu am Kreuz Psalmzitat sind. Ja? Das muss einem ja auch mal jemand sagen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist ein exaktes Psalmzitat und damit ragt natürlich auch die jüdische Tradition darüber. Und der jüdische Prophet Jesus stirbt am Kreuz.
Das mit dem schönen Begriff bezeichnen, die zwei-eine Bibel. So ähnlich wie wir einen drei-einen Gott glauben, haben wir als Christen die zwei-eine Bibel. Das heißt, es ist eine Einheit aus zwei Teilen, die kann ich nicht einfach auseinanderreißen. Das lässt sich auch ganz einfach zeigen, schon am allerersten Vers des Neuen Testaments. Man muss nur vorne aufschlagen und lesen. Und da steht, Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Ja, wer um alles in der Welt sind denn David und Abraham? Da wird einer vorgestellt, der Sohn des David und Sohn des Abraham ist. Wer sind denn dieser David und dieser Abraham? Wenn ich nicht weiß, wer diese Leute sind, wer diese Namen sind und auch diese Texte nicht kenne, auf die immer wieder das Neue Testament anspielt, dann kann ich letztlich auch mit dem Neuen Testament literarisch nichts anfangen. Ich brauche also diesen größeren Resonanzraum oder Wahrheitsraum, der auch dann fürs Neue Testament ganz, ganz wichtig ist. Und dann habe ich eine Einheit. Dann ist diese christliche Bibel eine Einheit aus Altem und Neuem Testament.
Und deswegen lassen sich den beiden Testamenten auch nicht unterschiedliche Gottesbilder zuweisen, sagt Thomas Hieke. Hiobs Verzweiflung und die Wut der Psalmen gehören zur christlichen Bibel. Gerade sie. Sie verneinen nicht die Hoffnung auf einen mitfühlenden Gott, sondern sehnen sich danach, dass dieser sich zeige und helfe. Sie sind ein indirektes Geständnis der Liebe.
Die Liebe kommt als Begriff relativ spät im Leseverlauf der Bibel vor. und da auch erstmal die Liebe unter Menschen. Und erst spät kommt so eine Idee, dass der Mensch Gott lieben soll und dass Gott den Menschen liebt. Das drückt die Bibel eigentlich vergleichsweise verhalten aus. Also von der Begrifflichkeit her. Aber von der Sache her muss man sich natürlich fragen, warum überhaupt erschafft Gott diese Welt? Warum erschafft er überhaupt den Menschen und die Tiere und das alles und diesen Kosmos und diese Pflanzenwelt und so weiter? Was treibt Gott an sozusagen? Warum macht er das? Die Bibel drückt es nicht mit dem Begriff aus und würde diese Frage auch nicht direkt beantworten. Aber wenn ich das Ganze sehe, auf das Ganze schaue, dann ist tatsächlich die Triebfeder, die ich in Gott sehe, die Liebe. Wie gesagt, der Begriff kommt nicht vor, aber wenn die Genesis davon spricht, dass Gott einen Garten anlegt, in den er hinein den Menschen setzt, dann ist doch das ein Ausdruck einer liebevollen Zuwendung. Und wenn er feststellt, dass dieser Mensch da allein ist und dass das nicht gut ist, dass der allein ist und ihm dann eine Frau baut und dann erst erkennen beide sich als Mann und Frau in dieser Zweigeschlechtlichkeit, dann merken wir, dass Gott ein wahnsinniges Interesse an Liebe hat.
Dass die Triebfeder der gesamten Bibel im Alten Testament eher indirekt zu finden ist, unterstreicht nur deren Bedeutung, sagt Hieke. Denn darin zeigt sich gerade das Wesen der Liebe, die nicht lauthals proklamiert oder erzwungen werden kann. Dennoch lässt sie sich im Alten Testament an den überraschendsten Orten entdecken, etwa an Stellen, die heute als völlig primitiv angesehen werden.
Beim Buch Levitikus ist es ja so, da werden am Anfang diese vielen Opfer beschrieben, und zwar in einer äußerst nüchternen technischen Sprache. Das stößt erstmal ab. Was soll denn das? Was sollen wir heute damit noch anfangen? Da habe ich auch am Anfang meine Schwierigkeiten gehabt. Aber als ich dann eben versucht habe, einen Schlüssel zu finden, warum wird denn das alles eigentlich so angeordnet und gemacht, dann habe ich gemerkt, es geht erstmal damit los, dass diese Opfer am Anfang freiwillig sind. Das heißt, Gott erstmal braucht gar keine Opfer, aber vielleicht brauchen die Menschen zu dieser damaligen Zeit die Opfer als einen Weg, um ihre Verbindung zu Gott auszudrücken. Die Menschen brauchen immer sichtbare Dinge, die sie wahrnehmen können, die sie hören, sehen, riechen, schmecken können. Ja, der Mensch ist so ein Sinnenwesen und er braucht diese sinnenhaften Dinge, um auch sich auszudrücken, seine Existenz auszudrücken. Das sollte man gar nicht so sehr als primitiv aburteilen. Das gilt nämlich bis heute eigentlich auch.
So können jüdische Ritualanweisungen zu der Frage heute anregen, wie man seine Beziehungen gestaltet. Nicht zuletzt die zu Gott. Nicht die schlechteste Antwort darauf ist, diese Beziehung zu Gott auszudrücken und zu feiern mit Worten und Sätzen. Am besten mit einer so kunstvoll schönen Sprache, wie sie dem Alten Testament eigen ist.
Das ist zum Teil extrem faszinierend, als ich Levitikus angeguckt habe, das ja doch eine sehr, sehr technische Sprache erstmal ist. Und wenn ich dann feststelle, warum wiederholt er denn das jetzt alles? Ja, das ist irgendwie so umständlich formuliert, hat man auf den ersten Blick den Eindruck. Da kommt er da am Ende nochmal auf den Anfang zurück. Und dann habe ich angefangen, den Text mal zu strukturieren und merke plötzlich, wie dieser Text ein äußerst kunstvolles Palindrom ist. Das heißt, der fängt mit dem Gedanken A an, kommt dann auf den Gedanken B und den Gedanken C. Und dann kommt der Gedanke D. Und dann kommt etwas, was an C erinnert. Und dann etwas, was an B erinnert. Und dann etwas, was an A erinnert. Und dann merke ich, dass er am Ende der Darstellung auf den Anfang zurückkommt. Und sich plötzlich so eine Ineinanderschachtelung ergibt. Und plötzlich stellt sich raus, der Punkt D, der da in der Mitte steht, das ist die zentrale Aussage. Um die dreht sich alles und das andere gehört dazu. Und plötzlich merke ich, ja, auf diese kunstvolle Art und Weise stellt jemand einen Gedanken ganz besonders in die Mitte, hat aber andere Gedanken, die diesen Gedanken einrahmen, einhüllen gewissermaßen, mehrere Rahmen dazu geben.
Das erste Buch der Christen, wie das Alte Testament uns heute prägt. Sie hörten einen Beitrag von Georg Magirius. Wenn Sie regelmäßig über Religion und Kirche in den Programmen des Hessischen Rundfunks informiert werden wollen, dann empfehlen wir Ihnen den Newsletter der HR Kirchenredaktion. Sie können ihn im Internet bestellen unter der Adresse www.religion.hr.de.